Heute bei «Apropos» Kuba in der Krise. Lang war der Inselstaat in der Karibik für viele ein Sehnsuchtsort. Ein Ort, wo man geglaubt hat, dass der Sozialismus funktionieren kann. Ein vermeintliches Paradies mit bunten Oldtimer, Mojitos und Salsa. Aber in den letzten Jahren hat das Image Riss bekommen. Kuba steckt seit Jahrzehnten schon in einer wirtschaftlichen Krise. Und seit die USA seit Anfang Jahr das Öl blockiert, steht das Land vor dem Kollaps. Heute ist die Stimmung eine andere.
Volle Versprechen, leere Regale, ja, die Fassade bröckelt. Staatsmänner essen andere, verkaufen ihren Körper. Der Krieg mental mit Kontrolle von diesen Wörtern. Ihr könnt vielleicht das Licht löschen, aber keine Gedanken löschen.
Was ist in Kuba genau passiert? Wie zeigt sich die Krise im Alltag? Und wie geht es den Kubanerinnen und Kubanern? Über all das reden wir heute mit Moritz Martaler. Er hat für das Ressort Reportage und Storytelling mehrere Schweizerinnen mit Bezug zu Kuba kennengelernt und ist unser Gast heute für eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Aregger. Hoi Moritz, schön bist du da.
Hoi Alex.
Nimm uns doch am Anfang mal ein bisschen mit. Vor fast 20 Jahren, du noch ein wissenshungriger Student, stelle ich mir vor, bist auf Kuba gereist. Was war Kuba damals für ein Ort gewesen? Was hat dich hergelockt?
Ja, vom Erscheinungsbild her war es sicher ein Ort, der sich gar nicht so fest unterscheidet vom heutigen Kuba. Ich war vor allem in Santiago de Cuba. Das ist so ein bisschen das kulturelle Zentrum vom Osten der Insel. Und ich habe dort extrem offene Leute erlebt, eine extrem vielfältige Kultur auch und vor allem ein Leben, das einfach draussen, auf der Straße, das so zusammen im Kollektiv stattfindet. Und natürlich auch ich, du hast es gesagt, eben 18, 19 bin ich gewesen, das Leben dort bald mal so für mich ein romantisiert, so wie es eben viele Besucher aus Europa, besonders dann noch ist gegangen und vielleicht immer noch geht. Ich dachte, es hat ja jeder genug, es läuft ja einigermaßen, sie sind alle zufrieden, es hat sogar so einen Charme, dass irgendwie alle das gleiche Fernsehprogramm schauen und so, es hat nur eins gibt. Und hat dabei auch ein bisschen ausblendet, dass es halt auch immer ein Regime gibt hinten dran, das seine Bevölkerung überwacht, bespitzelt und in den schlimmsten Fällen halt auch verfolgt.
Wie ist es im Land damals wirtschaftlich gegangen?
Ja, es ist im Prinzip schon um die gleichen Probleme gegangen wie heute, wenn auch noch nicht so akzentuiert. Also einerseits ist das zentralistische, sozialistische Wirtschaftssystem sehr ineffizient. Es lässt halt keine Innovation, keine Investition zu. Und man hat sich auf die Zuckerindustrie während Sowjetzeiten auf den Handel mit anderen sozialistischen Staaten beschränkt. Und beides ist mittlerweile längstens zusammengebrochen. Und ja, andererseits gibt es mit den USA einen Nachbar, der im kubanischen Regime oder im kubanischen Land und damit der Bevölkerung das Leben immer wieder schwer gemacht mit Importbeschränkungen, mit Embargos, Blockaden und so weiter.
Und wie ist es politisch um das Land gestanden?
Ja, dann war es so ein bisschen die Spätphase gewesen, vor der Zeit vom Staatsführer Fidel Castro, der, der ja die Revolution hat ausgelöst, wenn wir später noch dazu kommen. Und er war dann schon Mitte 80 gewesen. Und sein Gesundheitszustand war immer wieder ein Thema gewesen in den nationalen Medien. Und vor allem auch seine Nachfolge, sein Bruder, der Raul Castro, hat ja nachher den Ende Nullerjahre übernommen. Er hat die Systeme so ein bisschen flexibler gemacht und hat zuerst mal seit den 50er Jahren auch private Initiativen zugelassen. Er hat den Leuten zum Beispiel erleichtert, touristisch Gäste aufzunehmen, also quasi Bed and Breakfast zu betreiben und so weiter. Und die Öffentlichkeit war einfach generell sehr stark geprägt von diesen Gastros. Es ist vor allem im Osten des Landes, wo ich war, wo auch so ein bisschen als traditioneller gilt, ein starker Patriotismus zu spüren war und einfach immer wieder wichtig war, wie es jetzt dem Maximo Leader, wie es jetzt dem Fidel geht.
Und damit zu deiner ersten Gesprächspartnerin, Gabriela Menel.
Dass meine Mami von Kuba ist und meine Schwester auch, bis sie 9 war, in Kuba aufgewachsen ist. Ich bin aber in der Schweiz auf die Welt gekommen.
Wer ist sie und an was erinnert sie sich, wenn sie an Kuba zurückdenkt?
Sie ist etwa Mitte 20. Sie ist geboren und aufgewachsen in Wald im Zürich Oberland und besser bekannt als Rapperin unter dem Namen Gachita, wo sie seit etwa 5, 6, 7 Jahren so in der Öffentlichkeit steht.
Es sind keine Big Steps, wenn dich nicht bewegst. Es sind keine Silent Moves, wenn du immer drüber redest. Die Hälfte da rausschiebt, Mutterkomplex. Wegen dem schreiben sie gerne frauenfeindliche Texte.
Und eben, wir haben es gehört, sie hat kubanische Wurzeln, ihre Mutter kommt von dort, aus Havanna, und sie hat als Kind viel Zeit in Kuba verbracht. Und sie hat mir ehrlich erzählt, dass Kuba aus ihrer Kindheit, das ist für sie eigentlich ein grosses Abenteuer gewesen.
Für mich war es so, jetzt haben wir keinen Strom, jetzt müssen wir alle mit Kerzen in der Stube sitzen. Für mich war es ein Abenteuer gewesen, weil es ist zeitlich begrenzt gewesen, und nachher bin ich wieder in die Schweiz gekommen, da war es nicht so gewesen.
Wir haben auch Zeug von daheim mitgebracht, für die Verwandten dort. Manchmal sogar ein WC-Deckel in die Koffer gedrückt, weil sie das dort nicht hatten. Es sind so liebliche, fast so ein bisschen romantische Erinnerungen, die sie mir geschildert hat. Und sie schaut auch so auf die zurück. Und es ist ja dann für sie als Kind immer nach ein paar Wochen wieder zurück in die Schweiz gegangen, wo sie dann alles hatte, alles im Überfluss und alles hat können sein. Und für sie halt so auch in dem Sinn ein unbeschwertes Erlebnis Kuba.
Als ich aber älter geworden bin und realisiert habe, dass das einfach der Alltag oder das alltägliche Leben ist, hat das zum einen mir ausgelöst eben unglaubliche Dankbarkeit und gleichzeitig Trauer und Wut, dass das halt die Realität ist von vielen.
Natürlich hat zum Beispiel jetzt gerade ihre Mutter das Land ganz anders wahrgenommen.
Ich habe Geschichten gehört von meiner Mami, was sie erlebt hat. Und es ist nicht einfach ein sozialistischer Staat gewesen, sondern es ist zu einer Diktatur geworden. Es hat ein Spitzelsystem gegeben. Es hat keine Meinungsfreiheit gegeben. Wenn man mal sich dem System entgegengestellt hat, dann hat es einfach Konsequenzen gehabt.
Als eine, die sich nicht zufrieden gegeben mit dem System, die rebelliert hat und auch so hat gespürt, dass es für einen unbequem werden in diesem Staat. Und dass sie sich wegen dem auch wie jedes Jahr übrigens Tausende von Kubanerinnen und Kubanern ins Ausland hat abgesetzt.
Du hast gesagt, sie ist bekannt als Rapperin Kashita und gerade vor ein paar Tagen ist sie beim SRF Cypher auftreten. Das ist der grösste Live-Rap-Event der Schweiz. Und sie hat dort auch über Kuba gerappt und ich finde, die Stimmung in diesem Rap ist recht deutlich.
Mein Cousin hat ein Loch im Magen und Löcher in den Socken. Dann in Übersee, ja, dort gibt es viele Mühlen zu stopfen. Darum ist mein Koffer, wenn ich reise, niemals nur mein Koffer. Ich kenne Leute, die sind, weil sie ihre gepackt haben. Schon dran gestorben, dann kannst du niemals alle werden.
Wie geht es der Kashita, wenn sie heute an Kuba denkt und vor allem an ihre Verwandten? Also sind noch viele dort.
Es ist nur noch ihr Grossvater und eine Tante dort. Und das ist für sie so ein bisschen ein Sinnbild für die Entwicklung im Land, wie sie mir erzählt hat. Weil als sie ein Kind war, haben noch fast alle Verwandten dort gewohnt. Und sie hat relativ viel. Und die sind dann noch alle weggezogen. Viel natürlich in die USA, Teil von Europa, eben sie in die Schweiz. Und zuletzt noch ihre Grossmutter, die noch mit 86 auf Spanien ausgewandert ist.
Und das grösste Beispiel dafür ist auch meine Grossmutter. Meine Grossmutter selber war Kommunistin. Meine Grossmutter selber, ich weiss noch als Kind, hat sie ein riesiges Bild von Fidel Castro in ihrer Stube gehabt. Und sie selber hat sich letztes Jahr entschieden, dass sie es auch nicht mehr aushaltet und ist jetzt auf Spanien ausgewandert. Und der Wandel zu sehen von jemandem, der immer das System verteidigt hat, dass sie mit 86 sagt, ja doch, ich verlasse das Land jetzt doch auch noch. Das hat mir wirklich gezeigt, dass es so schlimm ist, wie es noch nie war.
Wo steht denn Kuba heute? Welche Probleme hat der Inselstaat?
Ja, da können wir ein bisschen anknüpfen an die starke Abwanderung. Das ist eigentlich auch ein Teil des Problems nachher von der inneren Wirtschaft, weil wenn in Kuba überhaupt mal etwas auf private Initiativen innerhalb des Landes entsteht, dann in der Regel eigentlich mit Geld von außen, also von den Ausgewanderten, die das Geld schicken. Und das führt dann natürlich auch ein bisschen zu einer Zweiklassengesellschaft. Also die, die Verwandte im Ausland haben, können sich halt mehr leisten als die das nicht haben. Und aktuell, jetzt in der aktuellen Krise, zum Beispiel auch Medikamente, die es einfach kaum mehr gibt, die sehr knapp sind offenbar, wie mir eine Schweizer Ärztin hat erzählt, die ich für die Recherche auch noch interviewt habe, die oft in Kuba unterwegs ist. Und was auch knapp ist und eigentlich viel die gravierendere Auswirkungen hat, ist Benzin. Also Kuba hat einen grossen Teil von seinem Treibstoff jeweils aus dem ebenfalls sozialistischen Venezuela importiert und mit dem ist es ja vorbei, seit die USA im Januar in Venezuela sind einmarschiert. Und auch andere Lieferungen werden durch die USA erschwert. Der öffentliche Verkehr Ohne Benzin gibt es im Prinzip eigentlich nicht mehr. Die Busse, die können fahren. Flüger landen auch nur noch wenige, weil sie im Flughafen nicht mehr Kerosin auftanken können. Und der Tourismus ist durch das natürlich zusammengebrochen. Und er ist die wichtigste Einnahmequelle im Land. Und vor allem aber fällt eben ständig der Strom aus. Das denkt man gar nicht, weil die Infrastruktur ist sehr veraltet. Und der Grossteil vom Strom wird noch mit Wärmekraftwerken und mit Öl laufen erzeugt. Ja, und alles das macht den Alltag schwierig für die Leute. Also sie kommen kaum von A nach B. Den meisten ist mit dem Tourismus ihre Lebensgrundlage weggebrochen und entsprechend ist offenbar langsam die Stimmung.
Bevor wir über die Hintergründe der Krise reden, lass uns doch kurz Kuba noch ein bisschen besser kennenlernen. Wie ist der Staat überhaupt entstanden und wie ist er sozialistisch geworden?
Ja, so ganz vorne anfangen müssen wir ja sonst nicht, aber der kubanische Staat in seiner heutigen Form ist in den 60er Jahren entstanden. Also klar, auch in der Kolonialzeit war Kuba unter spanischer Krone, darum natürlich auch die Sprache. Und nachher Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Zeit lang, unter amerikanischer Kontrolle. Und nachher ist in den 50er Jahren der Fulgencio Batista die Macht gekommen. Kuba war unter im Prinzip eine Militärdiktatur. Es war eine sehr korrupte, schwierige Zeit für die Bevölkerung. Und insofern ist nicht der Befreier von dem Regime, wo eben Fidel Castro ist, das ist schon sehr ein wichtiger Moment in der kubanischen Geschichte. Und er hat das Regime 1959 gestürzt, zusammen mit dem Che Guevara, und hat nachher 1961 den sozialistischen Staat ausgerufen, der heute noch Bestand hat.
Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
Und eben, dem Volk ist ein sozialistischer Staat versprochen worden. Auch das hat ja die Faszination für Kuba irgendwie bis heute geprägt. Wie sozialistisch ist das Land gewesen, respektive ist es wirklich?
Ja, so dann war natürlich die Zeit des Kalten Krieges und die Sowjetunion war noch riesig und mächtig und es hat rund um die Welt noch diverse Länder unter kommunistischer Führung gegeben. Also so ganz abwegig war natürlich dann die Idee von Castro nicht gewesen. Aber interessant am kubanischen Sozialismus war eigentlich immer die Romantisierung, weil es halt das Karibisch und nicht so ein Ostblockland ist. Die Romantisierung, die bis in Nullerjahre angehalten, eigentlich bis heute fast so ein bisschen andauert, indem dass man oder der ganze Castro-Clan so ein bisschen als Landesvater-Clan, als Beschützer-Clan romantisiert, gegen böse, gierig, Kapitalismus. Also die Figur Che Guevara irgendwie hat das Image natürlich ein bisschen mitgeprägt.
Esa proclama es Patria o Muerte.
Eben, wir sind auch vor uns, der junge wilde Typ mit dem Stumpenschnurren und
zieht
mit dem Bart.
Zieht ganz viel T-Shirt.
Genau, so. T-Shirt oder eben auch Kinderzimmer. Auch in meinem Kinderzimmer ist der Che Guevara gehangen, irgendwie neben Bob Marley. Und es sind noch so zwei ikonische Figuren, lustigerweise beide prägt durch die karibischen Inseln. Also der Che Guevara ist, glaube ich, Argentinier gewesen, aber eben Jamaika und Kuba, die jetzt eigentlich politisch nichts zusammen im Hut haben, aber dann so als Unabhängigkeitsikone wirklich noch so bis in die 90er, 90er Jahre haben ausgestrahlt. Und eben, trotz all der Romantisierung, Kuba ist über all die Jahrzehnte immer ein sozialistischer Staat leben mit nationaler Planwirtschaft. Es war kaum möglich, für jemanden privat aufzusteigen und selber etwas anzureissen. Und unter dem hat die Bevölkerung während Jahrzehnten auch gelitten. Und eben, wie wir gehört haben, hat der Staat auch immer Leute, die mit dem nicht so einverstanden waren, überwacht, ausgehorcht und im schlimmsten Fall auch von der Bildfläche verschwinden.
Schauen wir auf das Verhältnis zu den USA. Wie hat sich das Verhältnis verändert, seit Donald Trump an der Macht ist?
Ja, unter dem vorderen Präsidenten, Barack Obama, hat es so um 2014, 2015 herum eigentlich eine Annäherung gegeben. Die USA haben dann ihre Handelsbeschränkungen für Kuba gelockert. Und es hat sogar mal einen Staatsbesuch gegeben von Obama in Havanna.
This is obviously a historic meeting. The history between the United States and Cuba is obviously complicated, but both myself and President Castro announced a significant change in policy and the relationship between our two governments.
2016 ist das gewesen. Und ironischerweise hat der Tourismus eigentlich dann durch das einen Boom erfahren, weil sich wahrscheinlich viele haben gesagt, hey, das Kuba, wie sitzen, ist eben wir Westler, so wie wir es romantisiert haben, das imperfekte, nostalgische Kuba, das gibt es auch nicht mehr lange, weil jetzt kommt die Öffnung. Jetzt müssen wir nochmal gehen. Und da sind die Buchungszahlen dann nochmal auf, aber wo nachher der Trump hat übernommen, für Obama ist das mit der Annäherung der schnell mal vorbei gewesen.
I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor.
Taking Cuba.
taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation.
Und eben noch schwieriger ist das Verhältnis USA-Kuba natürlich seit Anfang Jahr geworden, wo die Trump-Administration die Öllieferungen nach Kuba blockiert und somit eigentlich keine Öltanker mehr zulässt.
Du hast es vorher schon kurz erwähnt, unter dem leidet auch sehr stark der Tourismus. Das tangiert unter anderem die Melanie Buchser.
Wir sind seit fast 10 Jahren hier und bleiben wie zuversichtlich und hoffen ganz fest, dass wir so schnell wie möglich wieder Touristen begrüßen und vor allem auch so.
Welche Verbindung hat sie mit Kuba?
Ja, sie reist schon bald seit 20 Jahren nach Kuba, hat zuerst vor Ort für andere Agenturen gearbeitet und nachher 2018 mit einer Kollegin eine Reiseagentur und ein Bed and Breakfast gegründet. Ihr Mann ist Kubaner, mit dem hat sie einen Sohn und sie hat eigentlich die letzten Jahre in Kuba gelebt und der hat ihr das Geschäft weiterbetrieben. Sie aber jetzt wegen der schwierigen Situation fürs Erste zurück in die Schweiz gekommen.
Wie hat sich denn der Tourismus konkret verändert und wie sehr schmerzt das Kuba?
Vor Ort ist ganz klar ein Frust da. Die Kubaner, die sind Lebenskünstler und abartig, wie sie für Ideen haben und was sie machen. Sie machen es immer wieder zu gehen und probieren immer wieder vorzuschauen. Aber jetzt merkt man auch so, im engen Umkreis von uns, sich wirklich langsam genügelt.
Ja klar, der Alltag ist auch für einen Tourist ohne Benzin und Strom fast nicht stemmbar. Aber vor allem hat das Schweizer Aussendepartement EDA und auch andere europäische Länder eine Reisewarnung herausgegeben. So im Februar war das. Von nicht dringenden und touristischen Reisen wird abgeraten, heisst da. Es sei insbesondere wegen der nicht gewährleisteten medizinischen Versorgung riskant. Und das hat das Geschäft von Melanie Buchser und ihrer Partnerin schon recht zum Erliegen gebracht. Also seitdem haben sie kaum mehr Buchungen.
Alle sind einfach halt am Umdenken, was machen wir, was können wir, mit was können wir ein bisschen Geld verdienen. Dann macht man ein privates Lädchen auf, wo man Sachen verkaufen kann. Dann kauft man sich ein Elektro-Töffli oder Elektro-Dreirad und probiert so irgendwie einfach ein bisschen Geld zu machen pro Tag. Die Haupteinnahmequelle ist der Tourismus gewesen. Und da merkt man schon, das ist ein grosses Loch.
Kann ich denn überhaupt als Touristin wieder nach Kuba reisen?
Also mit gewissen Einschränkungen ist das absolut möglich. Eben, vielleicht muss man sogar über die Dominikanische Republik, das Nachbarland, fliegen. Aber so rein vom Einreisen her, vom Visum her, ist es in dem Sinne kein Problem. Es ist schon bemerkenswert, wie sich die Kubaner gewarnt sind, den Tourismus überall auszustellen. Also zuerst eigentlich immer an die Gäste und dann erst an sich selber zu denken. Wenn es mal ein bisschen Benzin oder ein bisschen Strom neu mehr gibt, dann braucht man das sicher zuerst mal für den Tourismus. Und eben als Tourist, wenn man jetzt geht, kann man sicher nicht wählerisch sein und man kann sicher nicht so einfach umreisen wie gewohnt. Und natürlich ist es besonders, wenn man einen medizinischen Notfall hat oder irgendwie sonst in ein Spital muss, auch eine schwierige Situation. Aber grundsätzlich möglich ist es.
Kuba ist bereisbar. Man muss einfach wissen, man muss damit rechnen, aber es gibt wie keinen Strom. Essen überkommt man, die Meriden sind voll, die kleinen Läden sind voll. Man muss halt echt flexibel sein und nicht sagen, hey, ich will das und das und das Menü, sondern erstens das, was ich habe, was hat, und das ist auch gut so.
Aber wenn es Benzin fehlt, dann geht man am besten wahrscheinlich mit dem Velo.
Genau, ja, also so wenig Verkehr wie jetzt hat es auch nie. Es hat ja in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen Velotourismus gegeben in Kuba. Allerdings ist es jetzt vielleicht so versorgungstechnisch im Moment nicht ganz einfach. Man müsste auf jeden Fall gut planen. Und auch ganz wichtig, das Velo selber mitnehmen. Weil Velos, man kann sich vorstellen, sind aktuell ein sehr, sehr gefragtes Gut in Kuba. Und Melanie Buchser sammelt darum auch explizit Velos zum Verschiffen. Man kann sich also gerne bei ihr melden. Ihre Agentur heisst Casa Mucho Gusto. Man findet sie, wenn man googelt.
Casa Mucho Gusto. Wenn wir noch ein bisschen vorschauen, was muss denn passieren, damit Kuba jetzt nicht vollends kollabiert?
Also so wirklich vor dem Kollaps steht Kuba jetzt in dem Sinn nicht. Manchmal kommt da wieder eine Portion Öl. Kürzlich gerade ist ein Tanker aus Russland, offenbar hat er doch anlegen können. Und gleich ist so für die krisenerprobten Kubaner so schon kein Dauerzustand mehr. Also die Melanie Buchser hat von ihren Bekannten erzählt, die wirklich, wirklich nasse voll haben jetzt, auch von den Leuten, die denen für sie arbeiten. Für das Bed and Breakfast und jetzt natürlich nichts zu tun haben. Einerseits, aber ich meine, auch so den Leuten im Alltag schimmelt halt das Essen in den Kühlschrank weg, weil die mehrere Tage pro Stunde ohne Strom sind. Und so etwas geht vielleicht eine Woche oder zwei gut, aber länger geht es dann einfach irgendwie extrem an Substanz. Und ja, der Kubaner per se ist natürlich über all die Jahre zum Lebenskünstler geworden, er kennt es auch nicht anders. Auch jetzt wieder hat man sich organisiert mit den Umständen. Viele probieren jetzt Solarpanels zu importieren. Die Sonne scheint ja viel und wäre natürlich effizienter und günstiger Strom, aber es ist nicht ganz einfach, dieses Land zu bekommen. Oder auch einfach Elektrofahrzeuge. Es gibt so Tricyclos, also elektrische Dreiräder, wo man nachher mit fahren kann, weil es nie Benzin hat. Macht es aber natürlich noch mal schwieriger, weil es ja oft keinen Strom hat. Aber wenn man es dann eben über die Solarpanel kann laden kann, dann kommt man dazu. Aber eben, die Leute schlagen es auf die Moral und gerade so ohne Tourismus geht es einfach für die meisten nicht mehr. Sie wissen nicht mehr weiter und verlieren halt dann in Rego irgendwann ihr Land. Also, es nochmal nachgeschaut, seit 2022 sind über 1 Million offiziell abgewandert, bei etwa 10 Millionen Einwohnern und das wird dann noch zunehmen.
Was erhoffen sich denn die Gesprächspartnerinnen, die du mit ihnen geredet hast, für Kuba? Haben sie Hoffnung?
Ja, natürlich auf eine Veränderung, auf eine politische Öffnung, mal etwas Definitives. Und ja, jetzt Melanie Buchser rechnet fest damit, gleich schon wieder Gäste können zu empfangen in Havanna und Leute über ihre Reiseagentur im Land herumzuführen. Sie hat auch gesagt, sie hätte nie gar keine Gäste mehr gehabt. Aber so wie es jetzt ist, kann sie das Geschäft nicht wirklich aufrechterhalten fürs Erste. Und die Gachita, die Rapperin, hat mir auch gesagt, dass sie schon davon träume, einfach eines Tages in ein freies Kuba dürfen, zurückzugehen. Sie, die so oft dorthin reisen und eigentlich nachher immer wieder die gleichen Zustände antrifft. Also, dass die Leute einfach irgendwann können selber darüber bestimmen, wer sie regiert und wo die Regierung das Volk nicht so im Stich lässt, wie es offenbar im Moment ist.
Mein grösster Wunsch wäre, dass ich, wenn ich das nächste Mal auf Kuba gehe, in ein Kuba zurückgehen kann, wo frei ist. Ich weiß, es ist jetzt sogar schwer gefallen, das zu sagen, weil man das Gefühl hat, das ist so unrealistisch. Wo das Volk die Möglichkeit bekommt und der Staat die Möglichkeit bekommt, ein Teil sein vom Weltgeschehen.
Und ich weiss, von wo ich herkomme. Und ich kenne nur einen Bruchteil von ihren Sorgen. Aber ich sage Cuba Libre heute, gestern und jeden Morgen.
Danke, Moritz.
Merci vielmals.
Wie es Schweizerinnen mit Bezug zu Kuba geht, über das hat Moritz Marthaler einen sehr eindrücklichen Text geschrieben. Dort lernen wir auch noch mehr Personen kennen, die eben diesen Bezug haben. Wir verlinken euch den im Episodenbeschrieb. Das war es von «Apropos». Die Folge produziert hat Valeria Mazzeo. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.
Das ist für alle. Für alle, wo die Freiheit vergessen gegangen ist. Für all die Menschen in diesen Zeiten mit diesen Machtspielen. Danke vielmals.